Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir gehen heute in den dritten Teil unserer Themenreihe Mehr als genug. Und ich finde, wir hatten schon zwei extrem spannende Sonntage hinter uns, wo wir in das Thema eingetaucht sind mit der Frage, wie gibt es einen göttlichen Umgang mit Finanzen? Was ist die göttliche Sicht auf Finanzen? Und ich finde es total spannend, die Reise zu sehen, die wir gegangen sind, aber auch das Feedback von den Leuten zu bekommen, dass das Thema Finanzen doch mehr Gewicht hat und auch in Kombination mit unserem geistlichen Leben steht, als wir oft zugeben. Und für mich ist das so ein ganz spannendes Thema auch gewesen, der Vorbereitung, sich da reinzudenken und auch zu entdecken, was für ein großartiger Schatz im Wort Gottes liegt, wenn wir uns über dieses Thema austauschen. Weil am Ende des Tages geht es nicht darum, ob du Geld hast, sondern ob Geld dich hat. Und die Idee bei dieser Predigt war ganz stark, es hat sich durch alles bisher durchgezogen, wird sich auch heute da durchziehen, ist, dass Gott uns in eine Freiheit führen möchte. Dass wir nicht mit einem engen Herzen unterwegs sind und unser Fokus nur auf dieses Thema liegt, sondern dass du total entspannt bist. Dass du nicht zusammenzuckst, wenn jemand über Geld redet, sondern dass du einfach entspannt bist. Weil Gott will dich in eine Freiheit führen. Zuerst haben wir gesagt, es geht darum, eine göttliche Haltung zu haben, unser Herz frei zu kriegen. Letzte Woche ging es um ein göttliches Prinzip, nämlich, dass wir 10% von dem, was Gott uns gibt, zurückgeben in sein Haus, als ein Vertrauen, aber auch als eine Erstlingsgabe zurück zu Gott zu geben, zu sagen, Gott, ich vertraue dir als mein Versorger. Und heute wollen wir ganz praktisch werden. Wie gehen wir mit dem Part um, den Gott uns anvertraut hat? Wie machen wir das praktisch? Okay? Und ich will euch zu Beginn versuchen, mit reinzunehmen in eine Geschichte. Stellt euch mal vor, ihr bekommt die Möglichkeit, auf eine Weltreise zu gehen. Ja, da reiben sich die Ersten die Hände. Das einzige Problem an dieser Sache ist folgendes. Wenn du auf dieses Kreuzfahrtschiff steigst, verlierst du jeden Kontakt zur Außenwelt. Du wirst dann für eine unbestimmte Zeit unterwegs sein, aber gleichzeitig weißt du ja, du bist unterwegs, aber zu Hause gibt es noch so viele Themen. Du hast laufende Kosten, du hast Dinge, die anfallen, vielleicht hast du ein Unternehmen, du musst Mitarbeiter bezahlen, du musst Entscheidungen treffen. Es sind so viele Themen, die gemacht werden müssen in deiner Abwesenheit. Was machst du dann? Du suchst dir natürlich Menschen aus, denen du vertraust. Menschen, die deine Werte kennen, Menschen, die deinen Geschmack kennen, Menschen, die wissen, wann du großzügig bist und wie du großzügig bist, Menschen wissen, was deine inneren Überzeugungen sind. Solche Menschen wirst du aussuchen und sagen, ich vertraue dir so sehr, dass ich dir die Vollmacht gebe über meine Konten, über meine Finanzen, weil in meiner Abwesenheit muss das ja weiterlaufen. So, und dann gehst du auf Reisen. Und natürlich, du bist unterwegs und dann fallen die ersten Sachen an. Wasserschaden im Bad. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass du weißt, dass der Verwalter oder den du eingesetzt hast, deinen Geschmack kennt, wenn er neue Fliesen kauft. Oder? Stell dir vor, du bist ein Typ, der liebt es so clean. Und du kommst nach Hause und findest solche Fliesen. Dann wirst du denken, warum habe ich den eingesetzt? Der kennt ja meinen Geschmack nicht. Oder wenn es zu anderen Entscheidungen kommt, dass du immer weißt, so, ich kann ihm vertrauen, der wird in meinem Sinne Entscheidungen mit den Finanzen treffen, die ich habe. So eine ähnliche Geschichte finden wir in der Bibel, Matthäus 23. Da ist die Geschichte, wo Jesus drei unterschiedlichen Leuten Talente übergibt und sagt, ich gehe mal auf Reisen. Und in meiner Abwesenheit könnt ihr mit dem, was ich euch gebe, haushalten. Und verwalten. Und es wird ein Moment kommen, da werde ich zurückkommen. Dann werden wir mal drüber reden. Weil genauso wie in der Geschichte auch, ne? Du kommst dann aus deiner Weltreise zurück, setzt dich hin und sagst, lass mal jetzt miteinander reden. Warum hast du diese Fliesen ausgesucht? Gibt es einen guten Grund dafür? Wieso hast du diese Dinge bestellt oder nicht bestellt? Wie bist du in der Situation umgegangen oder nicht umgegangen? Als Vertreter in meiner Abwesenheit. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist es genauso. Er sagt, es wird einen Moment geben, wo ich zurückkomme und wir werden uns zusammensetzen und sagen, hey, wie sieht es eigentlich aus? Mit dem, was ich dir anvertraut habe, wie bist du als mein Verwalter damit umgegangen? Und das ist, was wir heute entdecken wollen. Wie können wir im Sinne Gottes das verwalten, was er uns anvertraut hat, solange wir hier auf dieser Welt sind? Lass mich beten. Jesus, danke, dass du göttliche Ideen hast im Umgang mit Finanzen. Danke, dass du einen Plan hast, der uns in eine Freiheit führt. Und ich bete, dass auch dieser Sonntag uns hilft, den nächsten Schritt zu gehen in diesem Thema. Öffne unser Herz und lass dein Wort in unser Herz fallen. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir schon beim Thema Verwalter sind, habe ich mir gedacht, mit wem könnte ich dieses Thema besser machen als mit meinem Freund Walter? Weil Verwalter und Walter, das ist schon in einem Wort, oder? Nein, Spaß beiseite. Walter ist ein guter Freund von mir und wir haben uns auch schon ganz viel auch privat über dieses Thema ausgetauscht. Und als ich mich reingedacht habe in dieses Thema, habe ich gesagt, Walt, ich will dich am Start haben, weil ich finde deine Überzeugungen und wie du an dieses Thema rangehst, finde ich total inspirierend. Ich habe viel gelernt von ihm, wir sind im Austausch miteinander gewesen und ich habe gedacht, das wäre cool, wenn er mich unterstützt bei dieser Predigt. Also lasst uns einen fetten Applaus geben für Walt.
Ja, danke Thomas, damit hast du den Übergang geschaffen. Alter, Walter, Verwalter, so wurde ich mehr als einmal genannt. Um das zu vermeiden, sage ich aber eigentlich immer, hi, ich bin Walt. Und das Gespräch läuft immer gleich. Heute hatte ich das schon dreimal gehabt. Ich sage, hi, ich bin Walt und die Rückfrage ist, Moment, wie heißt du? Und dann muss ich das immer erklären und dann sage ich, ja, ich heiße eigentlich Walter und Walt ist die Kurzform von der englischen Aussprachweise. Und meistens kommt so dieser Nebensatz, ich weiß auch nicht, was meine Eltern sich bei dem Namen gedacht haben. Ich will ganz ehrlich sein, mit dem Namen bin ich eher unglücklich. Und warum? Weil er sich auf Verwalter reimt, aber weil er im Grunde das auch bedeutet. Und wenn wir jetzt an diese Geschichte denken von Jesus, die Thomas kurz angeschnitten hat, dann geht es dir vielleicht wie mir mit dem Namen. Ihr seid berufen zu verwalten. Was heißt das? Ihr habt nichts Eigenes, ihr habt nur einen Teil anvertraut bekommen, dürft keine eigenen Entscheidungen treffen und müsst tun und lassen, was Gott will. Das kann vielleicht sein, aber in dem Wort Verwalter und auch in meinem Namen steckt das Wort walten. Und walten, das bedeutet schon gebieten, bestimmen und herrschen. Und das klingt doch deutlich schöner, oder? Berufen sein zu herrschen ist doch viel besser als nur zu verwalten, oder? Also mir geht das mit meinem Namen auf jeden Fall so. Und das lesen wir aber auch in der Bibel. Von Anfang an hat Gott den Menschen geschaffen, um zu herrschen. Ja? Lasst uns Menschen machen, die über die Erde herrschen sollen und alles, was darin ist. Von Anfang an war das Gottes Idee. Wir sind berufen zu herrschen mit allem, was wir sind. Dazu gehören auch unsere Finanzen. Und das sind die zwei Perspektiven, die wir haben können. Wir können aus dieser Sicht des Verwalters gucken oder wir sagen, jawohl, ich bin hier, um zu herrschen. Und ich möchte dich ermutigen heute, wenn wir dieses Thema ansprechen, das aus dieser Perspektive zu machen. Mit unserem Geld wollen wir herrschen. Und ich würde den Text ein bisschen genauer anschauen wollen, mit dem ersten Punkt, wir verwalten Gottes Geld. Und ich lese mal zwei Verse vor. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhat, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollen während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner. Jedem nach seinen Fähigkeiten, danach reist er ab. Wenn du an Stellas Predigt zurückdenkst, bestätigt das ihre Aussage. Alles kommt von Gott. Und seine Idee ist, dass wir mit dem Anvertrauten nach seinem Sinne umgehen. Und so wie Thomas das Bild gerade gebraucht hat von der Kreuzfahrt, jemand ist weg. Zum Glück ist Gott für uns erreichbar, jederzeit. Aber den Bereich Finanzen, den hat er komplett an uns alle übertragen. Und jetzt ist die Frage, wie wir mit diesem Geld umgehen. Herrschen wir damit oder werden wir am Ende vom Geld beherrscht? Weil das gehört zur Wahrheit auch dazu, Geld hat eine Macht. Und wie wir jetzt damit umgehen können, das zeigen uns diese drei Verwalter. Der Mann mit den 5 Zentner Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. die ersten beiden herrschen mit dem Geld und machen daraus wirklich mehr. Wie Gott es ihnen anvertraut hat, so nehmen sie es auch und setzen es in ihrem Sinne ein. Und der Dritte, was macht er? Nichts. Er macht gar nichts mit dem Geld. Und es ist eigentlich jedem klar, aber ich glaube, in den letzten Jahren war die Inflation so hoch, dass es wirklich beim Letzten angekommen ist. Wenn wir Geld nicht einsetzen, verliert es an Wert. Und im nächsten Jahr kannst du dir nicht kaufen, was du heute damit kaufen könntest. Und genauso ist es auch bei Gott. Er hat für Geld eine bestimmte Sache vorgesehen, einen bestimmten Sinn vorhergesehen. Und wenn wir es dafür nicht einsetzen, hat es in seinen Augen keinen Wert. Und das ist echt cool, diese Geschichte, die bildet unsere Gesellschaft ab. Und ich glaube sogar alle Leute, die in diesem Raum sitzen. Wir sitzen hier und vielleicht bist du ein Schüler, ein Student mit einem kleinen Taschengeld, mit einem ersten Gehalt. Vielleicht bist du Arbeitnehmer, vielleicht lebst du von Sozialhilfe. Vielleicht bist du Unternehmer, vielleicht bist du Rentner, vielleicht bist du sogar ein Erbe. Die Frage ist nicht, wie viel haben wir bekommen? Darum geht es nicht, sondern wie gehen wir damit um, was jeder von uns bekommen hat. Denn eines Tages wird es diesen Kassensturz geben. Und den wollen wir uns jetzt anschauen. Denn nach einer Zeit kommt der Herr zurück von seiner Reise und setzt sich mit jedem einzelnen Verwalter zusammen. Und die ersten beiden haben ihr Geld verdoppelt und sie werden gelobt mit den Worten, gut so, du tüchtiger und treuer Verwalter. Das ist ein Top-Feedback-Gespräch, oder? Also mehr möchte ich von meinem Chef nicht hören auf der Arbeit und ich möchte auch nicht mehr hören, wenn ich eines Tages vor meinem Schöpfer stehe. Aber welche Belohnung wird darauf folgen, wenn du solche Worte gehört hast? Und über diese Belohnung wollen wir auch mal kurz sprechen und auch ganz klar sprechen. Heißt es jetzt, wenn ich mit meinem Geld so umgehe, wie Gott es will, bekomme ich dann mehr? Ich glaube, ja. Aber das ist nicht ein biblisches Prinzip, sondern das ist rein finanziell logisch, weil Gott kennt in allen Dingen den besten Weg. Er kennt auch den besten Weg, wenn es darum geht, wie wir mit unserem Geld haushalten sollen. Und natürlich wirst du dann mehr haben. Aber darum geht es hier nicht. Und darauf will Jesus auch nicht hinaus, als er diese Geschichte erzählt. Denn er sagt, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Ich will dir viel anvertrauen. An einer anderen Stelle heißt es, du bist mit dem Geringsten treu umgegangen. Darum will ich dir das wahre Gut geben. Das Geringste ist für Gott Geld. Für uns ist es oft das Höchste, aber für Gott ist es wirklich das Geringste. Und das wahre Gut, das ist in Gottes Augen der göttliche Segen in deinem Leben. Dass gute göttliche Dinge freigesetzt werden können, dass eine Beziehung zu Jesus entstehen kann und auch wachsen kann. Und dass sich Gottes Geist in dir entfalten kann, dass wirkliche Freiheit in dein Leben kommt. Das ist die wahre Belohnung, auf die Jesus hier hinaus möchte. Wir wollen uns noch kurz den dritten Verwalter anschauen. Denn der dritte Verwalter, der geht in dieses Gespräch rein und sagt direkt zum Herrn, du erntest, wo du nicht gesät hast, sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und hier wieder in Bezug auf Stellas erste Predigt. Ihm fehlt hier die Dankbarkeit. Er hat schon vergessen, von wem er ursprünglich dieses Geld bekommen hat. Von ihm selbst, diese fehlende Dankbarkeit, die hält ihn komplett gefangen. Und zweitens hat er auch Angst. Aus Angst vergräbt er dieses Geld. Angst davor, es zu verlieren. Angst davor, es alles eines Tages wieder zurückgeben zu müssen. Er hängt einfach dran. Und kennen wir das nicht auch? Ich meine, wir haben gerade so viele Krisen erlebt. Wir hatten Corona, wir hatten eine Energiekrise, wir haben Krieg. Jetzt geht unsere Wirtschaft richtig den Bach runter. Wer weiß, ob wir nächstes Jahr noch einen guten Job haben. Da ist es doch rein logisch, dieses Geld für uns zu behalten. Aber wenn wir Dankbarkeit, ich glaube, Dankbarkeit ist hier der Schlüssel, wenn wir dankbar eingestehen können, dieses Geld, das haben nicht wir uns erwirtschaftet, weil wir ein gutes Studium haben, einen guten Job haben. Nein, Gott hat uns das gegeben. Und wenn wir das dankbar annehmen können, können wir uns auf ihn verlassen, dass er uns auch weiterhin versorgen wird. Und wir sehen auch, dass es Konsequenzen hat, wenn wir nicht treu mit seinen Finanzen umgehen. Gott kann uns das wahre Gut dann eben nicht anvertrauen. Ja, das bedeutet, nicht treu bedeutet, unehrlich zu sein, gierig zu sein, habsüchtig zu sein, geizig zu sein. Wenn unser Herz am Geld hängt, passt Gott da nicht mehr rein. Die Bibel ist da ganz klar, du kannst nicht zwei Herren dienen, du wirst den einen verehren und den anderen hassen oder eben umgekehrt. Deswegen, das wahre Gut können wir erst empfangen, wenn wir mit seinen Finanzen auch wirklich treu umgehen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wie sieht das aus? Was hat sich Gott dabei gedacht? Denn Jesus erzählt in dieser Geschichte nur einen kleinen Teil davon, was Gottes Gedanken zum Umgang mit Finanzen sind. Und Gottes Wort ist da ganz praktisch. Und obwohl für Gott Geld nur das Geringste ist, die Bibel spricht extrem viel darüber, weil die Bibel ist für uns Menschen und Gott weiß, welchen Stellenwert Geld in unserem Leben haben kann. Deshalb lasst uns auf die Bibel schauen. Aber ich möchte drei Gruppen ganz besonders ansprechen, für die das relevant ist. Die erste Gruppe sind die jungen Leute. Eine ganz große Empfehlung, diese Prinzipien von Anfang an umzusetzen. Denn wenn du mit dem Kleinen das schon umsetzen kannst, ist es viel einfacher, das zu tun, wenn du eines Tages mehr hast. Ich möchte die ansprechen, die sagen, ich fühle mich jetzt schon angesprochen, ich habe hier vielleicht Handlungsbedarf bei diesem Thema. Bei mir ist am Ende vom Geld noch Monat übrig. Da möchte ich sagen, da will ich ehrlich sein, das ist auch schwierig, da reinzukommen, wenn man schon seine Verpflichtungen hat, wenn man seine Gewohnheiten hat. Hier in diese göttliche Ordnung zu kommen, das kostet Kraft, aber es lohnt sich und du wirst auch Schritt für Schritt Änderung sehen. Und die dritte Gruppe, die ich ansprechen möchte, sind die, die sagen, das interessiert mich hier heute gar nicht, Geld ist für mich kein Thema, ich habe genug, ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Dir will ich sagen, denk an den ersten Verwalter. Du hast einen großen Segen von Gott empfangen, wenn es dir gut geht. Du wirst aber auch ein großes leisten müssen im Vergleich zwischen dem dritten Verwalter und dem ersten Verwalter. Der dritte, der nur seinen einen Zentner zurückgebracht hat und der erste, der das Zehnfache leisten muss. Möchte ich dich hier auch herausfordern, mit vielem besonders gut zu haushalten. Also, wenn du bis jetzt noch nicht mitgeschrieben hast, würde ich dir das jetzt empfehlen, dein Handy rausholen, dein Notizbuch, weil das sind nicht die Tipps vom Verwalter Walter, das sind die Tipps aus der Bibel, das sind Gottes Finanztipps. Und der erste, der kommt jetzt überraschend. Der erste Tipp ist, gebe weniger aus, als du einnimmst. Das ist eine Erkenntnis, oder? Tja, dafür sitzt ihr jetzt 20 Minuten, um das zu hören. Das ist logisch, oder? Aber das wird nicht von allen umgesetzt. Ich habe mal eine Statistik gelesen. Und zwar geht es um Footballspieler in Amerika, in der Profi-Football-Liga. 60% der Spieler sind, wenn sie 5 Jahre in Rente sind, pleite. 60%. Das sind nicht alle irgendwelche Tom Bradys, die 500.000 verdient haben. Aber die haben vielleicht nur 1-2 Millionen verdient. Und die kommen vielleicht aus ärmlichen Verhältnissen, haben nie gelernt, mit Geld umzugehen. Und jetzt stehen sie vor einem Berg von 1-2 Millionen und denken, ich bin reich, ich kann machen, was ich will. Stellen aber fest, ich kaufe mir ein dickes Haus, ich kaufe mir ein dickes Auto. Und dann ist die Hälfte schon weg und davon kann ich nicht leben von dem Rest. Und etwas in einer kleineren Dimension erleben wir das vielleicht auch. Also ich habe es in einer kleineren Dimension erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich habe mal mit einem BAföG, mit einem Studentenjob angefangen. Und dann kommt man vielleicht in dieses Mindset rein und denkt, irgendwann habe ich ein richtiges Gehalt und dann kann ich mir kaufen, was ich will. Aber wir merken dann, das funktioniert gar nicht, weil meine Verpflichtungen steigen. Wenn ich mehr verdiene, habe ich automatisch höhere Ansprüche. Meine Wünsche werden höher. Und es gibt so viel Werbung, die uns zeigt, was wir brauchen, damit wir endlich glücklich sind. Deswegen sagt die Bibel hier, Reichtum wird wenig, wo man es vergeudet, was man aber zusammenhält, das wird groß. Ich glaube, reich sind wir alle. Wenn du einen Job hast in Deutschland, wir sind alle reich. Aber können wir es auch zusammenhalten? Das ist die Frage. Und dieses Zusammenhalten, wie kann das ausschauen? Wir sprechen hier von Budgets. Wir brauchen Budgets und Budgets kannst du dir vorstellen wie so ein paar Töpfe, die du befüllst mit Geldmitteln, mit einem bestimmten Betrag, für bestimmte Zwecke. Und darüber musst du dann haushalten. Und das Ganze kann so aussehen. Ja? Wir haben hier links einmal den Kreis mit unserem Einkommen und da drinnen stecken unsere Ausgaben drin. Ne? Das haben wir jetzt mal in diese drei Bereiche hier geclustert. Das kann man auch weitermachen, ne? Aber das sind so die Hauptbudgets. Das sind unsere Verpflichtungen, also alles, wo du dich vertraglich gebunden hast, beispielsweise deine Miete, deine Nebenkosten etc. Und dann haben wir unsere Bedürfnisse, wir müssen essen, das ist klar. Und wir wollen natürlich auch Zeit für uns, für unsere Freizeitgestaltung, für unsere Hobbys haben. Und wenn wir nicht aufpassen, dann läuft das aus, das tritt einfach über. Und was wir erreichen müssen, ist hier rechts hinzukommen und das um das zusammenzuhalten. Und das geht am besten, wenn wir unsere Finanzen, unsere Ausgaben auch einmal aufs Papier bringen. Oder eine Excel. Oder da gibt es auch ganz coole Apps, wo man das ganz leicht und mit wenig Zeitaufwand machen kann. Um dann zu schauen, passen meine Ausgaben zu meinen Einnahmen? Und passt das wirklich zusammen? Halte ich es zusammen? Und das kann dir dann zeigen, ob du es zusammenhältst. Oder ob es dir zeigt, du lebst vielleicht auch über deine Verhältnisse. Und über die Verhältnisse leben heißt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt meine Wünsche eingrenzen muss, weil auch unsere Verpflichtungen können sich ja verändern. Also sich da auch anzuschauen, wo geht's Geld hin? Damit meine ich, brauche ich wirklich das neueste Handy alle 2 Jahre oder jedes Jahr? Brauche ich einen 50-Euro Handyvertrag? Brauche ich 3 Streamingdienste? Brauche ich überhaupt einen Streamingdienst? Und muss ich einen Neuwagen fahren? Verstehe mich nicht falsch, das sind alles gute Sachen. Und wenn du dir das leisten kannst, auch einen Neuwagen zu fahren, dann ist das ein großer Segen, den du von Gott empfangen hast. Du darfst es auch tun. Aber wenn du dir das nicht leisten kannst und das kann dir so eine Darstellung zeigen, dann muss was anderes her und es gibt auch Alternativen. Und ich finde das Thema Auto ganz praktisch, weil wir leben ja in einer Region, wo viele einen Neuwagen fahren oder ein neueres Auto fahren. Und da will ich dir auch sagen, das ist nicht normal, das ist nicht repräsentativ für Deutschland. Und wenn das nicht in dein Budget reinpasst, dann solltest du nicht aus Stolz oder nur weil das hier alle so machen, das auch tun, sondern unser Budget ist an der Stelle entscheidend. Und wenn es dir finanziell gut geht, ist es trotzdem sinnvoll, so etwas zu tun, so eine Liste zu führen, denn wenn du mehr hast, gibst du auch mehr aus. Und um dann mal zu sehen, wo geht dieses viele Geld eigentlich hin und ist es mir das überhaupt wert? Wir sprechen hier natürlich von einer Selbstbegrenzung, aber es ist eine freiwillige Selbstbegrenzung. Und wenn wir uns nicht lernen zu begrenzen, haben wir irgendwann eine erzwungene Selbstbegrenzung. Die ist dann hervorgerufen durch Mangel und die tut richtig weh, weil dann musst du nicht sagen, ich kann mir heute das Konzert nicht leisten, sondern ich kann heute vielleicht meine Miete nicht bezahlen. Aber ich glaube, dass mit dieser Begrenzung auch eine Freiheit in deine finanzielle Situation kommt. Ich merke das nämlich, weil ich weiß genau, welchen Betrag ich habe, für welches Budget auch, für welche Gruppe. Und dann gibt es einfach Sachen, die andere Leute haben, die finde ich auch toll. Meine Frau sagt manchmal, guck mal, was die haben, wollen wir das auch? Ich sage, ja, das ist wirklich toll, aber das passt bei uns nicht rein. Wollen wir das möglich machen, dann müssen wir an einer anderen Stelle kürzer treten. Aber genauso gibt es ja auch die Freiheit zu sagen, ich habe ein Budget für meine Freizeitgestaltung und ich kann jetzt auch einfach ins Restaurant gehen und ich kann heute auch meinen Kumpel dazu einladen. Deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, das einmal umzusetzen. Ja, setz dich mal hin in den nächsten Tagen, in den Wochen, wenn du es noch nicht tust und bring mal deine Finanzen aufs Papier. Wenn du Single bist, alleine. Wenn du verheiratet bist, dann auch unbedingt als Team zusammen. Genau, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist weiser Umgang mit Krediten. Die Bibel verbietet uns glücklicherweise nichts, aber sie warnt vor der Aufnahme von Krediten. Und das lesen wir in den Sprüchen. Wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Und das Thema müssen wir natürlich ganz realistisch angehen. Ich meine, wenn wir ein Haus kaufen, ist das unwahrscheinlich, dass wir das ohne Kredit tun. Das geht nicht, es sei denn, du hast vielleicht geerbt. Allerdings muss man das auch ein bisschen anders betrachten, denn Häuser behalten ja auch ihren Wert. Bist du mal auf einen Verkauf angewiesen, machst du in der Regel keine Miese. Plus, du gibst ja immer Geld fürs Wohnen aus. Das musst du immer tun, ob du mietest oder kaufst. Das ist nochmal ein bisschen anders zu sehen. Was hier gemeint ist, sind diese Konsumkredite, die du für jedes Produkt bekommen kannst. Sich einen neuen Fernseher zu kaufen oder ein neues Auto zu finanzieren, das ist eine andere Sache. Wenn du jetzt darauf angewiesen bist, das mal zu verkaufen, und das kann ja passieren, vielleicht ändert sich die familiäre Situation, du brauchst ein größeres Auto. Und dann stellst du fest, mein Auto hat aber weniger Wert, als ich eigentlich der Bank noch schulde. Das heißt, du gehst mit einem Minus raus, brauchst noch ein neues Auto und dann beginnt der Mangel. Deswegen gilt an dieser Stelle, spare für das, was du willst, vertage deine Wünsche nur. Und das hat meiner Meinung nach auch den Vorteil, dass man nochmal drüber nachdenken kann. Ist es mir das wirklich wert? Am Ende zahle ich ja dasselbe. Ich muss entweder dafür sparen oder die Bank bucht es mir einfach ab. Aber in der Zeit kann ich wirklich überlegen, will ich jetzt mich einschränken dafür oder hätte ich es dann vielleicht gar nicht getan? Der dritte Punkt, bilde Rücklagen, denn das Unerwartete wird eintreten. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Sie hat keinen Anführer, keinen Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wer kennt das nicht, oder? Zur schlechtesten Zeit geht die Waschmaschine kaputt und im gleichen Monat müssen wir auch noch unseren Versicherungsbeitrag fürs ganze Jahr zahlen, weil wir haben ja jährliche Zahlweise ausgewählt. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst auf die Knie gehen und um ein Wunder beten. Das kannst du einmal machen, das kannst du zweimal machen und dreimal machen. Das passiert vielleicht auch jedes Mal, aber irgendwann wird Gott sagen, ich habe dir doch eigentlich gesagt, wie du damit umgehen sollst. Ne? Und zwar können wir weise vorsorgen. Ja? Die Idee ist, in guten Zeiten schon vorzusorgen, denn es wird irgendwas eintreten. Vielleicht geht nicht die Waschmaschine kaputt, das ist bei uns noch nicht passiert, aber vielleicht eine Autoreparatur. Und neulich kam bei uns jemand nach Hause vom Zahnarzt und da gab es ganz schlechte Nachrichten. Wir brauchen einen neuen Zahn, ich sag mal nicht wer, aber da bist du mehrere tausend Euro los und da musst du irgendwie vorsorgen. Da gibt es natürlich Zahnzusatzversicherungen, die sind sehr individuell. Deswegen gibt es da eine Empfehlung, dass man sich 3 Monatsgehälter immer zur Seite legt. Die spart man an und die legt man sich aufs Konto. Und wenn etwas Unerwartetes passiert, dann kann ich es damit bezahlen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Und jetzt macht es langsam Spaß, oder? Come on. Setz dir langfristige Ziele. Die Bibel sagt, ein weiser Mensch kommt zu großem Reichtum, ein Dummkopf aber verschleudert sein Geld. Wir sind keine Dummköpfe, weil wir haben unser Geld geplant, wir haben keine Schulden gemacht und wir haben sogar für den Notfall vorgesorgt. Und jetzt kannst du dir langfristige Ziele setzen. Du kannst das Geld auch genießen. Du kannst sagen, ich plane jetzt mal eine große Reise zu machen und dafür lege ich jeden Monat einen Betrag zurück. Ich glaube, ich brauche keine Beispiele nennen. Jeder hat jetzt gerade was im Kopf, was er da ausgeben würde. Und es ist nicht falsch, sich etwas zu gönnen. Gott möchte das, dass wir das Leben auf dieser Welt genießen, dass wir uns auch Dinge kaufen und sie genießen. Das ist nicht falsch. Es ist gefährlich, wenn ich sage, ich will alles und ich will alles sofort. Und natürlich heißt langfristig investieren, auch in die Zukunft zu schauen, in die Altersvorsorge zu investieren. Auch das ist nicht falsch. Geld zu investieren in Immobilien oder am Kapitalmarkt. Es ist entscheidend, der Zeitpunkt, das Maß und vor allem die Herzenshaltung. Und der fünfte Punkt ist, gebe großzügig, denn wer gibt, gewinnt. Letzte Woche haben wir von Thomas schon eine Predigt zum Zehnten gehört. Hör sie dir gerne an, wenn du sie noch nicht gehört hast. Aber Großzügigkeit geht da noch drüber hinaus. Die Bibel sagt dazu, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und das ist kein Tipp an Landwirte. Hier geht es wieder um Geld. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, Großzügigkeit muss geplant sein. Du kannst nicht einfach nur großzügig sein und am Ende ist nichts übrig. Das muss man sich auch wirklich vornehmen. Das muss in dein Budget passen. Aber Großzügigkeit ist wichtig. Ist mir sehr wichtig. Ich zum Beispiel, für mich ist es richtig wichtig, dass ich meinen Handwerker, meinen Mechaniker, jemand, der für mich arbeitet, eine Dienstleistung, dass ich das immer mit dem Trinkgeld belohne. Weil ich weiß, ich bin von Gott reich beschenkt, ich habe viel von ihm bekommen und ich möchte das auf diese Weise auch Gott zurückgeben. Großzügig zu sein ist auch, einen Missionsdienst zu unterstützen, ein Kind den Zugang zu Bildung zu ermöglichen und natürlich auch untereinander großzügig zu sein. Ja, die Kollegen, die Freunde zum Essen einzuladen oder zu sonst was. Ja, und dabei auch sich davon zu lösen, wie geht er eigentlich mit Geld um? Hat er vielleicht sogar viel mehr als ich und er braucht das gar nicht? Darauf gar nicht zu achten, sondern wirklich zu sagen, ich will mit dem, was ich habe, möchte ich nach Gottes Maßstab großzügig sein. Und das bricht wirklich die Macht des Geldes. Und der sechste Punkt, der letzte Punkt ist der Punkt ehrlicher Umgang mit Geld. Ehrlicher Umgang mit Geld, die Bibelstelle haben wir gelesen, im Geringsten treu zu sein. Und Treue in Gottes Kontext ist immer Ehrlichkeit. Und in Sprüchen lesen wir, Ehrlichkeit leitet den Aufrichtigen auf seinen Weg, ein Unehrlicher zerstört sich selbst durch seine Falschheit. Und dann kann es doch sehr schnell passieren, dass wir dann mal unehrlich sind mit dem Geld. Ja, vielleicht in der Steuererklärung nicht 100% ehrlich gewesen oder ein Versicherungsbetrug oder auch sehr verbreitet so ein Abo-Sharing von Netflix oder Spotify oder so. Das ist nicht Gottes Idee und das ist nicht Gottes Herz ist Ehrlichkeit. Gott hat dazu ganz klare Vorstellungen. Und an dieser Stelle will ich einmal persönlich werden, weil ich habe jahrelang, ich bekleckere mich jetzt überhaupt nicht mit Ruhm, aber ich habe jahrelang extrem viel schwarz arbeiten lassen für mich. Also mein Haus, die Renovierung, was ich ausgegeben habe, lief, glaube ich, fast alles schwarz. Auch an meinen Autos habe ich ganz viel gemacht, aber auch da hat Gott eine ganz klare Vorstellung. Er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und dabei steht nicht zur Debatte, ob ich es gut finde, was mit unseren Steuern passiert. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, das kann ich nicht mehr machen. Und da will ich euch mit reinnehmen in eine Geschichte. Da bin ich das erste Mal zur Werkstatt gegangen und ich wusste, heute werde ich das erste Mal sagen, ich brauche eine Rechnung. Und diese Werkstatt, da bin ich schon lange, bestimmt 15 Jahre. Mit meinem ersten Auto war ich, glaube ich, schon da. Und heute bin ich noch da. Und mittlerweile ist sie an die nächste Generation übergeben worden. Und der junge Mann, der den Laden jetzt schmeißt, der sitzt dann bei der Abrechnung zusammen. Dann überlegt er und schreibt da alles zusammen, was es kostet. Und dann sagt er so, genau, du bist der, der keine Rechnung will. Und ich dachte so, nee, also ja, das war ich auch, aber ich bin doch eigentlich der Mann, der hier ankommt mit einem Auto, mit einer teuren Reparatur, der aber nicht auf die Knie geht und sagt, ich kann mir das nicht leisten, weil ich habe weise vorgesorgt. Und obwohl es teuer ist, habe ich dir immer ein Trinkgeld dagelassen. Aber daran hat er nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich habe einen guten Umgang mit Geld und er sagt, du bist der, der keine Steuern zahlen wollte. Und da bin ich echt froh, an dem Tag hat Jesus durch meinen Mechaniker zu mir gesprochen und ich weiß, es gibt Bereiche in meinem Leben, auch in meinem finanziellen Leben, vielleicht auch noch heute, wo ich nicht 100% treu bin. Und eines Tages, da werde ich im Himmel sein, das weiß ich ganz genau, Jesus ist für meine Schuld gestorben, ich habe die Ewigkeit in der Tasche, aber es wird auch einen Kassensturz geben. Und dann will ich hören, gut so, du treuer Herr Walter. Dann darf er mich auch Walter nennen. Das will ich hören. Genau, und das wünsche ich mir auch für dich. Das wünsche ich mir für uns als gesamte Church, dass wir diese Prinzipien, dass wir die leben können, dass sie in unserem finanziellen Leben Wirklichkeit werden. Und dann dürfen wir auch sehen, was passiert, wenn wir mit dem Geringsten treu sind, was Gott in unserem Leben freisetzen wird.
Hammer. Wer hat davon profitiert? Walt, vielen, vielen Dank. Mega. Lass mich das zum Ende bringen. In der Vorbereitung mit Walt, wir saßen zusammen in meinem Büro, wir haben so Themen durchgekaut und hin und her und ich sehe das so und ich sehe das so. Und da gab es auch einen Moment, wo Gott mich persönlich angesprochen hat und hat gesagt, hey Thomas, in dem Bereich möchte ich, dass du nicht nur predigst, sondern einen Schritt persönlich gehst. Und so will ich den Ball auch dir zuspielen. Mit welchem Schritt gehst du heute nach Hause? An welchem Punkt hat Gott dich herausgefordert und sagst, da will ich nochmal genauer hinschauen? Und am Ende des Tages will ich dir sagen, Prinzipien werden dir nur helfen. Aber es gibt eine Beziehung, die wird dich verändern. Wir brauchen so Prinzipien, wie wir die heute gehört haben, um unser Leben zu gestalten. Aber am Ende des Tages, wenn du im Sinne Gottes verwalten willst, musst du nochmal einen Schritt näher ranrücken an Jesus. Weil das, worum es bei Finanzen geht, ist immer unser Herz. Und was Jesus' Idee ist, ist dein Herz zu verändern. Und so will ich zum Abschluss unserer Finanzreihe dich einladen, neben den Prinzipien einen Schritt näher an Jesus zu rücken. Wenn du in seinem Sinne verwalten willst, musst du sein Herz besser kennenlernen. Und wenn sein Herz dein Herz transformiert, dann wird es ein logisches, diese Prinzipien auch umzusetzen. Und so lade ich dich ein, mit mir aufzustehen. Ich will für uns beten. Und bevor ich das mache, wie wir das in den letzten 2 Wochen auch gemacht haben, einen kurzen Moment geben. Einen Moment dir geben, wo der Geist Gottes etwas in dein Herz hineinlegen darf. Bitte macht nichts, was wir hier vorgestellt haben, nur weil wir es hier vorgestellt haben. Sondern wann immer es einen Schritt zu gehen geht, dann mach das bitte, wenn der Geist Gottes dich dazu anspricht. Das ist ein Herzensthema, wo Gott in dein Herz reden will. Und so nimm dir jetzt einen kurzen Moment Zeit und frag, Geist Gottes, was möchtest du, dass ich jetzt damit mache?
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info@kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.